Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Serie Unternehmer, Erfahrungen, Werte. Ach ja, und mein Name ist Angelika Berger. Unser heutiger Gast ist Herr Werner Vogel, gebürtiger Hamburger. Er ist diplomierter Volkswirt und hat darüber hinaus auch noch Pädagogik studiert. Er war einige Jahre als Dozent in berufsbildenden Schulen tätig und gründete anschließend mit einer Kollegin das IKS-Institut für Kommunikation und Schulung. Dieses Institut war so erfolgreich, dass er es in ganz Deutschland ausrollte. Nach 10 Jahren verkauften die beiden das Unternehmen. Danach gründete Herr Vogel InPlace, ein Personalmanagement-Beratungsunternehmen mit vielen Pendancen in Deutschland. Auch dieses verkaufte er erfolgreich nach 14 Jahren. Heute ist Herr Vogel selbstständiger Berater mit der GNM, Generation Nachfolgemanagement. Vogel, ich grüße Sie ganz herzlich und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview.
Gerne doch.
Wir haben uns ja vor 2 Jahren kennengelernt.
2 Jahren ungefähr, ja.
Ja, genau, bei diesem Mittelstandsverband. Fand ich echt spannend damals. Ihr Unternehmen, die GNM, Generation Nachfolgemanagement.
Richtig.
Was macht Ihr Unternehmen?
Also, Das ist eine Prozessbegleitung für Unternehmensverkäufe, auch M&A genannt, Mergers and Acquisition. Und für Unternehmenskäufe, auch hier begleite ich den Prozess, allerdings weniger, im Wesentlichen bei Unternehmensverkäufen. Und die Begleitung bei Nachfolgeregelungen, wenn zum Beispiel aus dem Unternehmen selbst heraus ein Nachfolger gefunden ist, der dann aber sich auch in die Strukturen des Unternehmens neu einfummeln muss. Und dann sind dann in der Regel eben halt noch die alten Chefs da oder der alte Chef, der Senior. Und der aus dem Unternehmen kommt und das übernimmt, natürlich als jemanden kennt, der sein Angestellter gewesen ist. Und das gibt ja manchmal schwierige Konstellationen, dass er ihn also dann nach wie vor weiter behandelt, solange er auch noch im Unternehmen bleibt, der Senior, als sei er sein Angestellter. Und das haut nicht hin. Und das sind dann die ersten Konflikte, die aufbrechen. Und da ist eben eine Begleitung sehr, sehr sinnvoll, um auch zu spiegeln, was da im Einzelnen passiert. Und diese Arbeit, die liebe ich eigentlich am meisten, weil die hat weniger dann auch mit den ganzen Zahlenwerken zu tun, wie bei Unternehmensverkäufen. Da ist ja auch ein erhebliches Maß an betriebswirtschaftlichem Know-how notwendig, was man da einbringen muss. Und hier bei Unternehmensnachfolgen, also dort, wo der Mitarbeiter das Unternehmen übernimmt, da sind es eher dann so die Persönlichkeitsfragen, die da eine Rolle spielen. Und die ziehen mich mehr an als das Wirtschaftliche, das muss ich wirklich sagen. Was nicht bedeutet, dass ich sie nicht beherrsche.
Wer kommt zu Ihnen? Sind das alteingesessene Unternehmen oder zum Beispiel Start-ups, die eine Nachfolge suchen?
Ja, das ist ja unterschiedlich. Also das sind Unternehmen, die entweder aus Altersgründen jetzt verkaufen oder einen Nachfolger bestimmen wollen. Das sind so die Start-ups der 60er Jahre. Oder es sind alteingesessene Unternehmen, Familienunternehmen, wo es aber keinen Familiennachfolger mehr gibt. Das sind Unternehmen, sind zum Teil 100 Jahre alt. Eins hatte ich neulich, das war schon 150 Jahre alt. Und da fehlte dann der Nachfolger aus der Familie. Nun ging es eben halt in den externen Verkauf. Diese begleite ich. Und das sind in der Regel KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen. So bis 100, 150 Mitarbeitern. Der zweite Punkt dabei ist, dass es auch persönliche Gründe sind, die hier reinspielen können. Und da taucht auch schon mal das ein oder andere Start-up auf. Also ich habe im Moment ein Start-up eben halt auch in Arbeit, also das Mandat von diesem Startup, das unglaublich erfolgreich ist, aber die beiden Gründer, die es gemacht haben, die wollen nicht mehr. Und dann kommen die Käufer und sagen, also das kann doch wohl nicht sein. Sie sind, die, Die Margen, die sind ja gravierend, die Sie hier erreichen, und diese Umsatzsteigerung und das Wachstum. Und Sie können doch jetzt nicht aufhören, sagen die, doch, können wir. Und da sind das dann persönliche Gründe. Also der eine, der seine Profession eben halt nicht im Wirtschaftlichen sieht, sondern eigentlich in der Gestaltung der Produkte sieht. Der andere, der sein Know-how im Technischen sieht und mit dem ganzen Geschäftlichen eigentlich nichts mehr zu tun haben will. Dann kommen die Käufer und sagen, ja, dann bleiben Sie doch im Unternehmen. Wir machen dann die Geschäftsführung und Sie können dann kreativ werden. Sagen Sie, nö. So, und dieses Unternehmen, das wird jetzt demnächst auch quasi veräußert. Auch an ein Unternehmen, das auch über 100 Jahre alt ist und ähnliche Strukturen hat, nur eben ein bisschen alt-fashion. Und jetzt sehr neugierig darauf sind, was das Neue ihnen bringt. Also die kaufen das Unternehmen, weil da auch ein Know-how dahinter steht, das ist enorm. Also auch im Vertriebsbereich ein unglaubliches Know-how. Und bezogen auf der jetzt aufs Internet. Und das beherrscht eben halt diese übernehmende Firma weniger. Und deswegen sind sie sehr daran interessiert. Und die Start-up-Leute, die sind froh, dass sie es los sind.
Die haben wahrscheinlich bis dahin viel gearbeitet und wollen jetzt einfach ein bisschen Ruhe haben.
Vielleicht will ich bald ein Kind haben und der andere sagt, ich will reisen und ich habe die Schnauze voll. Anderer Aspekt wäre dann eben halt noch so, dass Unternehmen, das in der Masse, ja, das Unternehmen sich von ihren Geschäftsmodellen verabschieden. Also als Beispiel, da ist ein Unternehmen, die sind sehr stark gewesen in in dem Handel mit Textilien und verlassen den Textilbereich und gehen in den Chemiebereich, als Beispiel. Und dann wird eben halt dieser Unternehmensteil abgespalten und dann wird er verkauft. Und das sind relativ einfache Geschichten.
Wie
Also
kannst
weil da auch kein Herzblut dahinter steht, nicht? Also die Firma, die sich da trennt von ihrem Anteil, das ist eine rein rationale Entscheidung und derjenige, der es kauft, das ist meistens auch ein Unternehmen, das es bei sich gut eingliedern kann. Das geht dann auch ziemlich emotionslos vonstatten.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange sind Sie dann engagiert? Treffen Sie dann mehrfach die Woche die Kollegen, die zukünftigen und die abdanken sozusagen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wie Sie damit
Naja, das ist schon verbunden mit ziemlich viel Beratungseinheiten. Und entweder kommen die hier zu mir in den neuen Wall, also, dass wir die nächsten Steps eben halt besprechen und strategische Ausrichtungen festlegen, oder aber ich geht eben halt in die Firmen. Und käuferseitig, dann kommen die Käufer eben halt und mit den Käufern gilt es dann eben auch zu verhandeln. Im Moment stark über dieses Medium, über das wir hier auch gerade kommunizieren. Und ansonsten, wie gesagt, eben halt in Gesprächen. Und dann geht es meistens auch ganz schnell. Also ab einem bestimmten Punkt geht es dann ziemlich schnell. Und dann müssen auch andere eingebunden werden. Es müssen Steuerberater eingebunden werden oder ein Steuerberater muss eingebunden werden, Anwalt muss eingebunden werden. Und dann gilt es nur noch, diesen Prozess zu begleiten. Oder auch dem Anwalt zu sagen, nö, nö, also so macht es mal lieber nicht, ne? Weil auch Anwälte dazu neigen, die Dinge bis zum letzten Punkt abzusichern. Und das kann manchmal hinderlich sein.
und teuer.
Ja, auch das noch. Ja, auch das noch, ja.
Was hat Sie dazu bewegt, in dieses Nachfolgemanagement reinzugehen und zu unterstützen? Wie ist Ihre persönliche Geschichte? Wie sind Sie da hingekommen?
Ja. Also, das ist einmal die eigene Erfahrung. Das heißt, ich selber bin auch mal Gründer gewesen und habe ein Bildungsunternehmen gegründet mit einer Partnerin zusammen. Und dieses Unternehmen, das baute sich ziemlich schnell bundesweit aus. Und von diesem Unternehmen haben wir uns dann aber nach 10 Jahren verabschiedet, haben es also verkauft. So, das war so die erste Erfahrung. Und seinerzeit gab es da nicht einen Käufer, es gab mehrere Käufer, weil auch dieses Bildungsunternehmen gegliedert war in verschiedene Bereiche. Ein sehr starker Bereich war der Gesundheitsbereich, der andere Bereich war kaufmännisch und der andere war technisch-gewerblich. Und entsprechend waren dann die Käufer da und haben dann auch Institutionen und auch Bildungsunternehmen, die jetzt im gesundheitlichen Bereich zu Hause waren, die haben den Gesundheitsbereich übernommen, die anderen den kaufmännischen und die anderen technisch-gewerblichen. Ja, und das waren schon heiße Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Auch sehr unangenehme Erfahrungen. Unter anderem mit einem Bildungsträger seinerzeit, alteingesessen in der Republik, Ende der 40er Jahre gegründet, wo ich dachte, die sind seriös, waren sie aber nicht. Und habe dann versucht, letztendlich dann auch noch zu prellen. Und das endete dann in einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Und das fand ich da sehr, sehr unangenehm. Also da haben sich dann bei mir auch so die ersten Dinge geschärft, hinzugucken und nicht von vornherein zu glauben, was mir jemand erzählt. So, und nach dem Verkauf dieses Bildungsunternehmens habe ich dann selber alleine dann allerdings eine Unternehmensberatung gegründet. Und die war schwerpunktmäßig im HR-Bereich zu Hause, also Human Resources, also Personal. Und die Schwerpunkte waren da Personalentwicklung und Outplacement. Outplacement ist eben eine Möglichkeit, die genutzt werden kann, wenn Unternehmen sich von Mitarbeitern trennen oder trennen müssen. Und wo dann eben halt diese Mitarbeiter begleitet werden in ihre neue Anstellung, also in ihre neue berufliche Heimat werden sie dann begleitet. Und diese neue berufliche Heimat, die wächst nicht auf Bäumen und die ist auch nicht von vornherein da, sondern die entwickelt sich. Und jemand, der entlassen worden ist, der ist auch erst einmal ausgebremst. Das sind einfach auch psychische Reaktionen, die da stattfinden. Also es findet eine Entwertung statt der eigenen Arbeitskraft. Oder das Gefühl der Entwertung und dass eben halt auf dem Arbeitsmarkt sich ein Bewegen dann nicht so ganz einfach ist und das ist nicht damit getan, eine schöne Bewerbung abzugeben. Also da wurde geschaut, was sind die Ressourcen der Person, welche Fähigkeiten sind da, welche Potenziale, die da auch ungenutzt brach liegen, sind da und haben daraus eine neue Strategie entwickelt in die zukünftigen Berufe. Und wenn da auch jetzt für den zukünftigen Beruf oder für die zukünftige Tätigkeit auch noch ein Know-how erforderlich ist, also ein fachliches Know-how erforderlich ist, wurde dann eben auch eine neue breite Palette von Fachfortbildungen mit angeboten. Und das hat sehr gut funktioniert. Und das waren dann eben auch nicht nur Einzelpersonen, das waren dann zum Teil auch Gruppen von 20, 30, 100, manchmal sogar von 150 Leuten. Und parallel dazu gab es eine Transfergesellschaft. Das wäre vielleicht ein bisschen zu umfangreich, das hier zu erläutern. Das ist im Grunde dasselbe, nur mit dem Unterschied, dass dann eben halt diejenigen, die diesen Weg gehen, nicht mehr Mitarbeiter des alten Unternehmens sind, sondern sie machen einen Aufhebungsvertrag mit dem alten Unternehmen und einen Einstellungsvertrag mit der Transfergesellschaft, sodass sie quasi arbeitsrechtlich als Arbeitnehmer der Transfergesellschaft geführt werden. Und das geht dann über eine Zeitstrecke von einem Jahr oder bis zu einem Jahr. Ja, und auch dieses Unternehmen war sehr erfolgreich und auch einiges dafür getan, dass es so erfolgreich war. Und hatten da eben auch durchaus ein USP, also ein Alleinstellungsmerkmal, was andere Unternehmen, die ähnlich aufgestellt waren, so in der Form nicht hatten. Und das spricht sich dann eben halt rum. Und da war dann eben mal halt diese Firma oder meine Firma sehr stark auch im Medienbereich zu Hause. Und dann kam der eine Verlag, dann kam der nächste Verlag, dann kam noch ein Verlag. Und so hat sich das über die ganze Republik gestreut, so dass darüber auch wieder verschiedene Standorte gebildet wurden, ne? Sodass auch dieses Unternehmen dann in Hamburg ansässig war, in München ansässig war, Berlin, Düsseldorf, also im Grunde an den Brennpunkten dieser Republik. Und da ich nun auch nicht mehr so der absolute Youngster bin, musste ich dann auch schon mal schauen, wie sieht denn meine Nachfolge aus? Und habe dann auch nach einem Nachfolger Ausschau gehalten und den dann auch relativ schnell gefunden, der das Unternehmen dann übernommen, also gekauft hat. Und Diese zweite Erfahrung, auch mit Unternehmensverkäufen, hat mich dann dazu gebracht zu sagen, so, ich will ja nicht in Rente gehen, sondern will ja weiterarbeiten und habe dann eben halt GNM gegründet, also Generation Nachfolgemanagement. Und betreibe eben das, worüber wir jetzt gerade sprechen, aber eben halt nicht mehr jetzt mit so einem großen Apparat im Hintergrund, wie das bei den Malen davor gewesen ist, sondern eben halt ich als im Zentrum und um mich herum ein Netzwerk. Und das Netzwerk besteht aus Anwälten, aus Steuerberatern und auch Kollegen.
Ich muss zugeben, ich bin schwer beeindruckt, drei erfolgreichen Unternehmen zu gründen im Laufe ihres Lebens und das so weit zu führen. Also da haben Sie sicherlich viel weiterzugeben, auch an die jüngeren Menschen auf dem Gebiet. Ihre erste Firma, die Sie gründeten, war in der Aus- und Weiterbildung. Wie sind Sie dahin gekommen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also das erste Unternehmen, das Bildungsunternehmen, das ist entstanden. Ich hatte das zwar alles schon mal so im Kopf, aber von der Ausbildung her oder vom Studium her, ich bin Diplom-Volkswirt und wollte aber nicht in den Bereich hinein, sondern bin gleich an der Uni geblieben und habe ein zweites Studium gemacht, Lehramt. Und da dann mit den Fächern eben in Politikwissenschaften und Germanistik. Und interessenhalber dann im Nebenfach noch Psychologie gemacht. Dann Referendariat. Und nach dem Referendariat kam die große Frage, was nun? Und bin dann allerdings nach dem Referendariat nicht in die öffentliche Schule gegangen, was eine schwere Entscheidung gewesen war, denn ich hatte ziemlich schnell eine Stelle nach dem Referendariat und bin dann in die Erwachsenenbildung gegangen. Und habe dann in der Erwachsenenbildung verschiedene Lehrtätigkeiten ausgeübt. Und dort traf ich dann eben eine Kollegin, die ich bis dahin gar nicht so richtig kannte. Und ich hatte mich seinerzeit eben auch schon in verschiedenen Bereichen ausgedehnt, unter anderem, was damals eben auch noch so relativ neu war, Kommunikationstrainings zu machen. Das heißt eben halt auch dahin zu gucken, nicht nur, wo ist die fachliche Seite, sondern wo ist die persönliche Seite und wie lässt sich das eben halt auch optimieren oder wie lässt sich das eben halt so ausrichten, dass es auch zur Zufriedenheit der Person und zur Zufriedenheit des Unternehmens ausfallen kann. Das, wie gesagt, war da relativ neu. Das hatte ich da gemacht, weil ich dann berufsbegleitend auch noch eine weitere Ausbildung gemacht habe in diesem Bereich. Und diese Kollegin, die sprach mich im Fahrschul an. Und ich habe von Ihnen gehört, aber noch per Sie, was ein bisschen ungewöhnlich war. Damals duzte man sich halt auch, ne? Aber die war auch ein bisschen, sag mal, ein bisschen bürgerlicher als ich und geringfügig älter als ich. Und also was das Sie, hätten Sie Lust, mit mir ein Institut zu machen? Und dann, das war im Erdgeschoss und als wir im siebten Stock waren, habe ich dann gesagt, ja. Und so fing das an. Also Elevator Pitch, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, so fing das dann an und dann haben wir eben halt dieses Bildungsinstitut gegründet. Eher am Anfang ausschließlich mit Firmenseminaren und dann aber ausgedehnt in den Bereich der Fort- und Weiterbildung und auch der Umschulung. Und dann kam der Staat mit ins Spiel. Also seinerzeit die Arbeitsämter, die das ja auch mitfinanzierten oder auch Wirtschaftsbehörden, die das mitfinanzierten oder Ministerien, die es mitfinanzierten und letztendlich auch die EU hatten seinerzeit dann also im späteren Verlauf auch diverse EU-Projekte gemacht, also Projekte, die von der Europäischen Union finanziert worden sind. Ja, so hat sich das da entwickelt. Und es kam einerseits zufällig, andererseits war das aber auch schon ja, in einer internen, personenternen Bauphase. Also ich trug den Gedanken schon in mir, ja. Und
Spannend.
die Kollegin, die hat eben das i-Tüpfelchen gesetzt.
Also Sie waren einfach ein super Team, Sie beide, ja.
Ja, wir waren gut. Also sehr, sehr unterschiedlich, ausgesprochen unterschiedlich. Und also in allen Bereichen im Grunde. Aber das hat sich sehr gut ergänzt. Also haben sehr viel, also Ideen zusammengetragen, konzeptionell die Dinge entwickelt und dann auch umgesetzt und fanden dann natürlich auch entsprechende Partner, die das auch gut fanden. Also auch bei den, also als dann hier das Arbeitsamt mit ins Spiel kam, dann eben halt mit den Institutionen da auch so umzugehen, dass da das Gefühl gleichermaßen bestand, oh, das ist was oder passt. Und die Erfolge haben uns auch recht gegeben, nicht? Also die Vermittlungsquoten, die waren recht hoch, also auch bei den Weiterbildungen, die wir gemacht haben oder bei den Umschulungen, die wir gemacht haben, hatten die Mehrzahl der Leute hatte anschließend einen Arbeitsplatz. Also das hat gut funktioniert und auch das spricht sich dann rum. Also Werbung haben wir nie gemacht.
Was ist Ihnen an Werten als Unternehmer wichtig?
Ja, also das sind auch Dinge, die gewachsen sind, nicht? Also ich kann die jetzt nicht einfach so wie aus der Pistole geschossen darstellen, kann ich schon, aber sie sind entstanden und dazu zählt im Wesentlichen auch Verbindlichkeit. Also das ist etwas, also was bis heute mir absolut wichtig ist, von mir selbst, aber auch von anderen, eine Verbindlichkeit. Also das, was man verabredet, auch einhält. Und das ist durchaus nicht immer unbedingt üblich. Und das ärgert mich manchmal auch, aber auch nur bedingt noch. Nee, eigentlich ärgert mich das schon gar nicht mehr, weil ich weiß, dass es das gibt. Und dann gucke ich mir das eben halt aus der Distanz an und kann dann entscheiden, will ich mit dem noch weitermachen oder nicht. Ein weiterer Punkt, den finde ich ganz wichtig, ist Fairness. Also so miteinander umzugehen, dass nicht nur der eigene Vorteil im Vordergrund steht, sondern auch letztendlich immer im Dialog mit den Interessen des anderen ist. Also auch eine sehr starke Dialogfähigkeit letztendlich. So, ein dritter Punkt oder ein weiterer Punkt ist Vertrauen. Selber auch Vertrauen zu geben, also nicht permanent mit misstrauischen Blicken durch die Gegend zu laufen und nicht hinter jedem Satz, der ein bisschen schräg rauskommt, sofort etwas zu vermuten. Oder zu meinen, der sagt jetzt das, aber er meinte was ganz anderes. Also dieses Misstrauen finde ich grauenhaft. Und das ist schon für mich auch ein Wert, den ich für mich selber in Anspruch nehme und anderen gegenüber eben auch. Und ein weiterer Punkt ist Transparenz. Man sagt natürlich nicht alles. Das ist klar. Also und es gibt eben auch Informationen, die vertraulich sind. Die soll man auch nicht weitergeben. Aber dort, wo man in einem gemeinsamen Vorhaben steckt, ist es wichtig, eben auch eine Transparenz zu üben. Das heißt, die Dinge offen zu legen, die notwendig sind, gesagt zu werden oder aufgezeigt zu werden. Oder wenn ich jetzt mal an Unternehmensverkäufe denke, ich habe das Unternehmen kennengelernt und sehe, dass da also ein Unternehmer auf dem Schleudersitz sitzt und dass er kurz vor der Insolvenz ist. Erlebt habe ich sowas. Jetzt dem Käufer jetzt dem Käufer zu sagen, also dieses Unternehmen, das ist im Moment zwar in einer kleinen Krise, aber, nicht? Also wie so ein Verkäufer aufzutreten, der also jetzt etwas Stumpfes aufpoliert und als hochglänzend verkaufen will. Das finde ich auch schrecklich. Und das wäre auch ein Wert, eben halt so etwas nicht zu tun. Sondern von vornherein dann an dem Unternehmer zu sagen, also so wie dein Unternehmen jetzt gestrickt ist oder wie es aufgestellt ist, würde ich davon abraten, es zu verkaufen. Das ist auch nicht zu verkaufen, das vielleicht sogar nicht mehr zu verschenken. Hier zu gucken, was kann ich tun, um dieses Unternehmen in eine Richtung zu bringen, dass es auch wieder profitabel macht. Und ich kann nicht alles machen, aber auch da habe ich auch Netzwerkpartner, die sowas machen, also hauptsächlich machen. Unternehmen sanieren. So, und dann stelle ich da eine Verbindung her und dann macht da Sinn. Der Sanierer, das klingt auch immer schrecklich, von einem Sanierer geht ja immer so der Ruf aus, also wenn der kommt, dann fliegen die Leute raus. Das muss so nicht sein. Sondern in diesen Bereichen oder auch in diesen kleinen Bereichen, wo es um kleine mittelständische Unternehmen geht, geht es im Wesentlichen darum, sich die Geschäftsprozesse anzugucken und hier zu sehen, was lässt sich hier umsteuern. Und was lässt sich möglicherweise auch abschneiden, was muss neu aufgebaut werden? Und das kann oftmals derjenige, der es gegründet hat oder auch irgendwann mal übernommen hat, so nicht, weil er im eigenen Saft steckt. Und da kommt der Blick von außen, der dann sehr viel schärfer ist, Also wenn ich von innen heraus, von dem Inneren des Unternehmens heraus versuche, mir mein Unternehmen anzugucken. Ein weiterer Punkt ist Empathie. Also auch nicht jeder Mensch ist empathisch. Das aber ein Stückchen zu trainieren oder auch die Mühe zu geben, es zu sein. Also auch zu gucken, was sind die Interessen des anderen. Und mich nicht den anderen überzustülpen, sondern zu schauen, wo steht der andere und was will er. Und was könnte gut für ihn sein. Also mehr, also auf der Ebene auch den anderen kommen zu lassen und jetzt nicht das eigene Weltbild und das eigene Menschenbild zum Credo zu erklären oder eben halt zum Nonplusultra zu erklären dessen, was gilt. Ja, und letztendlich, als letztes noch Wertschätzung, hängt damit zusammen, eben auch sich selber und den anderen wertzuschätzen. Das geht einem leicht von den Lippen, aber es ist nicht ganz einfach, nicht? Also auch Wertschätzung. Also es gibt ja auch Situationen, wo jemand des Weges kommt, der einem recht unsympathisch ist, weil er nicht den eigenen Werten entspricht oder nicht dem eigenen Gefühl entspricht oder was auch immer. Auch das zu überprüfen. Nicht? Also demjenigen, der mir nicht sympathisch ist, nicht sofort also auch die kalte Schulter zu zeigen, sondern ihn auch wertzuschätzen, ist immerhin Mensch, ne?
Ja, ich bin schwer, also ich bin sehr beeindruckt. Ich muss sagen, ich bin sogar berührt, als ich Ihnen gerade zugehört habe. Ich blicke jetzt auch auf zwischen 25 Jahre Erfahrung im Wirtschaftsleben zurück und alles, was Sie sagen, ist wunderschön und nicht jeder hat so große Wertevorstellungen, lebt das. Und ich freue mich immer mehr, Menschen kennenzulernen, die es aussprechen, tun und in die Tat umsetzen. Ich glaube, das ist einfach auch gut für unsere Zeit und die Zukunft. Solche Werte zu leben.
Finde ich auch.
Ein Teil des Unternehmerlebens, das sind auch die Ups und Downs, die Auf und Ups, wenn es mal gut läuft und nicht so gut läuft. Wenn Sie Lust haben, vielleicht mögen Sie uns teilen, was Sie erlebt haben und was passiert ist, was Sie gemacht haben, wenn es einmal nicht so gut gelaufen ist.
Das gehört, also Lernen und Downs gehört ja ganz dicht beieinander. Und Sie sagten ja schon, Ups und Downs, die hat man immer. Und dann gibt es eigentlich im Grunde so für mich zwei Ebenen oder zwei Seiten, besser gesagt. Die eine Seite ist Ups und Downs, die von außen kommen, zum Beispiel durch, in meinem Falle seinerzeit mit dem Bildungsunternehmen, durch Gesetzesänderungen, wo man sich anpassen musste. Und die Gesetzesänderungen hatten meistens immer mit weniger Geld zu tun, Sparmaßnahmen. Oder auch, es gibt plötzlich Marktverschiebungen. Also jetzt in der Corona-Zeit gibt es eine massive Marktverschiebung. Die sind nicht vorherbestimmbar gewesen, ne? Sondern die sind einfach von außen gekommen, mit denen man aber umgehen muss. Man kann nicht so tun, als gäbe sie nicht, sind also halt da und muss man sich irgendwie verhalten. Aber die sind eben halt außen gesteuert. Und dann gibt es die anderen, die von innen kommen, also von einem selber. Eine falsche Entscheidung zu treffen, eine falsche Strategie zu haben, eine falsche Liquiditätssteuerung zu haben. Und das kann manchmal verheerende Folgen haben. Und diese verheerenden Folgen, die das haben kann, zum Beispiel eine falsche Liquiditätssteuerung. Also gehen wir mal ein bisschen zurück in seiner Zeit in den Bildungsbereich. Es wurden große Investitionen getätigt, es wurden neue Standorte aufgebaut, die wurden eingerichtet, das war alles recht teuer. Es gab eine Gesetzesänderung, die Geldströme, die versiegten, nicht ganz, aber zum Teil. Und plötzlich war die Liquidität weg. So, dass es hier eine Änderung gab von außen, das war nicht von vornherein bestimmbar, aber bei der Liquiditätssteuerung hätte ich zum Beispiel seinerzeit vorsichtiger sein können. Oder ich hätte bei Zeiten also einen längerfristigen Kredit in Anspruch genommen oder auch in einer entsprechenden Größenordnung. So, und das habe ich da so in der Form nicht bedacht und dann wurde es eng. Und was lernt man daraus? So, Das, was eigentlich sehr häufig passiert und mir auch passiert ist, ist dann an die eigenen Mittel ranzugehen. Also das Unternehmen dann zu speisen mit dem eigenen Geld. Und das sollte man niemals tun. Das sind so die kleinen Stolpersteine oder auch die kleinen Verhängnisse, die dann eintreten. Etwa, ja, ich packe da jetzt mal 100.000 Euro rein oder damals Mark und die kriege ich ja wieder. Ja, Pustekuchen. Dass man sie wiederkriegt, ist nicht unbedingt gesagt. Und dass man also auch hier Lerneffekt sehr wohl trennen muss zwischen Privat auf der einen Seite und Geschäft auf der anderen Seite. Dass man die Privatseite mit dem Geschäftlichen nicht überbordend belasten darf. Also es passiert immer mal wieder. Also ich will nicht sagen, dass mir das heute gar nicht mehr passieren würde, aber in viel vorsichtigerem Maße. Aber diese Trennung einzuhalten, ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich auch Startups mit auf den Weg geben würde. Die andere Seite ist natürlich genauso schlimm, die Firma auszusaugen, zu sagen, oh, ich habe jetzt eine Firma und jetzt haue ich mal auf den Putz und lebe in Saus und Braus und saug die Firma aus. Das ist genauso schlimm. Das darf auch nicht sein.
Ja, ich lausche ihn auch ganz gespannt, weil ich zugeben muss, ich habe in ähnlicher Art das auch erlebt. Ich hatte einen Fehler gemacht damals in meiner Softwarefirma. Es wurde finanziell eng und ich habe gesagt, ach, mach nichts, denke hier meine eigenen Ressourcen. Und dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, wenn es dann nicht so klappt und es einem selbst an den finanziellen Kragen geht, weil man nicht so, ist das ein Thema. Und die Banken unterstützen es auch noch, ne, dass man an die eigenen Ressourcen geht. Das habe ich auch mitbekommen. Und das ist aber, ja, das war für mich auch ein großer Lerneffekt.
Und das kann man abstrakt wenig lernen. Aber in dem Moment, wo ich es fühle, wo ich das durchlebt habe, hat das wirklich einen Lerneffekt. Aber wenn wir so die Banken sind ja zum Teil auch, wenn ich das mal so sehe, auch während der ganzen Jahre etwa, in Hochzeiten, wurde ich überschwemmt von Angeboten, hier im Kredit aufzunehmen. Ne? Wozu brauche ich den? Meine eigene Bank. So. Aber in dem Moment, wo es eng wird, da ziehen sie sich zurück. Also dieses Bild passt da nicht so oder stimmt eigentlich so ganz gut. Also die Bank, die verteilt die Kredite, also wenn die Sonne scheint, ne? Und in dem Moment, wo ich den Regenschirm aufspannen muss, da geht das alles wieder zurück. Also da passiert nichts mehr. Also da, wo man es braucht, kriegt man es nicht. Wo man es nicht braucht, wird man davon also quasi mehr oder minder überstülpt.
Ja, ich würde Ihnen gerne noch eine letzte Frage stellen. Was würden Sie denn nicht nur jungen Menschen, auch was ich Mittleren oder Menschen, die einfach jetzt den Sprung wagen in die Selbstständigkeit oder eine tolle Idee haben, was würden Sie denen mit auf den Weg geben?
Einmal als allererstes sich selber anzugucken, um nicht zu sagen, um den Buchtitel zu benennen, wer bin ich und wenn ja, wie viele. So. In was teile ich mich, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe? Ich nehme da verschiedene Rollen ein. Ich bin Privatperson, ich bin Geschäftsmann, ich bin Kunde, ich bin Lieferant, ich bin alles möglich. Ich bin in verschiedenen Rollen drin. Und wie genüge ich diesen Rollen? Und kann ich das und will ich das? Also, um jetzt nicht dieses etwas abgenutzte Wort zu benutzen, Unternehmerpersönlichkeit. Im Prinzip stimmt es natürlich, nicht? Also, dass ich meine eigene Person durchaus anschauen sollte, kann ich das, will ich das, in diesen Bereich hineinzugehen, mich in verschiedene Rollen aufzuteilen und diesen Rollen auch gerecht zu werden. Dann auch hinzuschauen, wie viel Sicherheit brauche ich? Oder umgekehrt, wie viel Risiko bin ich bereit zu geben? Auf wie viel Risiko bin ich bereit, mich einzulassen? Das erlebe ich jetzt auch bei Unternehmensverkäufen immer wieder, wenn jetzt Privatpersonen die zum Teil aus Management kommen, zum Teil aus großen Unternehmen kommen und sagen, so nun reicht's, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich kaufe mir ein Unternehmen. Das Geld ist da, entweder haben eine große Abfindung gehabt oder haben gute Finanzierungsmöglichkeiten. Und dann geht das aber schon mal los. Ich brauche dann aber mindestens ein Monatsgehalt von 20.000 Euro als Unternehmer. Ja, wir müssen das finanzieren. So. Naja, ich will ja nicht weniger haben als jetzt auch. Also das Denken in Abhängigkeitsverhältnissen, auch wenn diese Abhängigkeitsverhältnisse sehr profitabel gewesen sind, aber zu denken in diesen Abhängigkeitsverhältnissen, die eingebettet sind in Konzernstrukturen oder in Strukturen großer Unternehmen, das funktioniert nicht. Und den Rat, den mich so jemand geben würde, also nicht nur im Konjunktiv, sondern ich sage es auch im Präsens, erlebe ich ja fast jeden, nicht jeden Tag, aber häufig. Schau an, wenn du das Unternehmen haben willst oder kaufen willst, was bist du bereit, eben auch an dir selber so einzurichten, dass es funktionieren kann? Und das bedeutet eben Abschiednahme von durchaus auch bestimmten Dingen, die sehr angenehm gewesen sind und die auch in solch einer Luxuskomfortzone sich bewegt haben oder bewegt haben können. Davon auch Abschied nehmen zu können und auch Hand anzulegen, die dann auch zeitlich nicht unbedingt immer bestimmbar ist, bedeutet eben auch, wie viel Zeit bist du bereit zur Verfügung zu stellen. In der Selbstständigkeit kann ich keinen 5-Stunden-Tag, keine 5-Tage-Woche haben häufig, ne? Sondern das läuft dann ein bisschen anders. Und will ich das? Und diese Frage sich zu stellen und auch mit dem Lebenspartner oder der Lebenspartnerin zu besprechen, würde ich absolut empfehlen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn jemand jetzt einen neuen Weg geht und konterkariert damit aber alte Beziehungen, die eingerichtet sind auf das, was vorher gelebt worden ist. Und das, was vorher gelebt worden ist, kann auf einmal so nicht mehr gelebt werden und dann kracht das in der Beziehung. Will ich das? Das kann ich nicht wollen. Also ist hier der Einbezug eben auch von Lebenspartner oder Lebenspartnerin zwingend erforderlich. Und macht das auch deutlich, auch in meiner Beratung jetzt, nicht? Also wenn jemand eine Firma übernehmen will, so wird sich deine Frau mitbringen, ne? Also zu den Besprechungen. Komischerweise sind das überwiegend Männer, die jetzt in die Selbstständigkeit gehen. Ich habe, wenn ich das mal prozentual betrachte, männlich-weiblich, 80% Männer, 20% Frauen.
Was meinen Sie, woran liegt das?
Ich glaube, es liegt daran, also jetzt im Management oder auch im oberen Management, in Unternehmen, auch in größeren Unternehmen, sind das ja auch überwiegend Männer. Der Frauenanteil ist ausgesprochen gering und die Diskussion kennen wir ja nicht, also Frauen in Vorstände etc., was so bis dato ja noch gar nicht funktioniert hat. Also langsam weicht sich diese Gesellschaft ein bisschen auch auf, also mehr da auch zuzulassen, aber es sind eigentlich traditionell Männerdomänen. So, und wenn die dann rausgehen aus diesen Domänen und sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit, sind es eben halt Männer, ja. Und es hat auch zu tun, glaube ich, auch mit Risiko, mit Risikobereitschaft. Dass die Risikobereitschaft bei Männern manchmal stärker ist, ausgeprägt ist als bei Frauen.
Sehr interessant. Ich bin ja auch eine Frau.
Ja, das ist überdeutlich. Ja.
Durchaus sehr risikobereite, durchaus manchmal ein bisschen zu viel des Guten, denke ich. Und bin auch immer damit gefragt worden, ob ich mich da irgendwie engagiere für andere Frauen oder mehr Rechte. Und ich denke mir immer, nee. Ja, also wo ich einfach sage, ja, einfach machen. nicht lang nachdenken, ja, einfach machen und tun. Das ist es ja. Und egal, welche Hindernisse. Und ich denke, gerade als Frau hat man unheimlich viel tolle Fähigkeiten, die die Zeit braucht. Also manche sagen, Empathie ist uns geboren. Ich würde nicht sagen, dass das jede Frau so hat. Das haben auch viele Männer. Das Miteinander wirken und gemeinsam wachsen, das sind so Fähigkeiten, die braucht man einfach in der heutigen Zeit. Und da sind immer Frauen toll für. Die können das schon. Die haben das auch irgendwie noch besser im Blut. Aber die Männer ziehen da auch kräftig nach,
finde ich. Ja, das ist gut.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und Ich freue mich, das bald auch öffentlich zu schalten. Da inspirieren Sie wirklich viele Menschen damit. Toll.
Das freut mich.